Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Ich begrüße dich zu dieser weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich hoffe, dass du gut in den Mai gekommen bist. Und hoffentlich hast du auch den 1. Mai und das sonnige, schöne Wetter an diesem Tag genießen können. Der 1. Mai ist in Schweden, wo auch die Gewerkschaften traditionell sehr, sehr stark sind, ein großer, ein wichtiger Tag, wo es mehrere Reden, Umzüge gibt. Und auch der Abend vorher, Valborg, ist ein großer, großer Feiertag. Hier werden die Hexen vertrieben, ferngehalten mit großen Feuern. Und es wird vor allen Dingen in den studentischen Städten, also vor allen Dingen in Uppsala, in Lund, aber auch in Göteborg beispielsweise, in Stockholm, da wird richtig, richtig groß gefeiert. Aber auch in allen möglichen anderen Orten, kleineren und größeren, gibt es eben die großen Walpurgisfeuer. Ein schönes Fest, manchmal ist es sehr, sehr kalt noch an diesem Tag, aber in diesem Jahr war es in manchen Landesteilen durchaus schon recht angenehm. Die Polizei schaut immer sehr, sehr gespannt auf diese Tage, Walpurgisnacht und 1. Mai. In diesem Jahr blieb es im Großen und Ganzen eigentlich relativ ruhig in Stockholm. Da wurde eine recht große Feier auf dem Enskedefältet. Die musste aufgelöst werden, da war wohl der Alkoholgrad etwas zu hoch und es kam eben zu mehreren Übergriffen und auch ein bisschen zu Schlägereien. Aber die Polizei hat auch das dann relativ schnell in den Griff bekommen. Wenn du etwas mehr wissen möchtest über Walpurgis und über auch den 1. Mai, dann habe ich dir eine ältere Folge verlinkt, in der es über genau diese beiden Tage geht. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, die ja sehr, sehr viel Anklang gefunden hat. Da habe ich mich mit Carina Mittendorf über Bücher und Romane, also nicht Bücher im Sinne von Lehrbücher, sondern über Romane, über längere Geschichten unterhalten, die empfehlenswert sind, wenn man gerade Schwedisch lernt. Weil es da immer so ein bisschen das Problem ist, diese Lehrbuchdialoge sind oft sehr, sehr simpel. Es gibt dann Kinderbücher, also richtige Kleinkinderbücher, die aber dann ja halt doch eben auch sehr, sehr kindisch sind. Und andererseits sind die richtigen Romane manchmal doch sehr schwer und oft ist man so zwischendrin, gerade wenn man so auf B1-Niveau ist. Da ist das eine zu leicht, zu kindisch, das andere aber noch deutlich zu schwer. Und genau darum ging es in der letzten Folge. Und ich habe nun noch eine Mail bekommen, die ich sehr, sehr interessant fand von Beate. Vielen Dank an dieser Stelle und einen herzlichen Gruß an Beate. Und sie schreibt, dass ihr Mann und sie sich gerne Dokumentationen von Anders Hansen anschauen. Die sind auf SVT Play zu sehen. Järnan und Persuniket heißen die beiden. Anders Hansson ist ein Autor, der viel darüber schreibt, wie das Gehirn funktioniert, wie man das Gehirn aber auch leistungsstärker irgendwie bekommen kann, zum Beispiel durch Training und Bewegung. Und darüber hat er nun auch ein Buch geschrieben, auf das Beate gestoßen ist. Hjärnstark hur muskeln och träning stärker din hjärna. Also gehirnstark, wie Bewegung und Training dein Gehirn stärkt. Dieses Buch gibt es auch auf Flatlast, schreibt Beate, aber sie schreibt, dass sie über Sachbücher relativ gut Schwedisch lernen kann. Und das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Klar, uns ging es, als Carina und mir, ging es vor allen Dingen um Geschichten, die erzählt werden, um Romane in der letzten Folge. Aber natürlich können auch Sachbücher hilfreich sein beim Schwedischlernen. Wie gesagt, das Entscheidende ist immer, es muss einem Spaß machen. Und wenn einem das Thema interessiert in diesem Sachbuch, dann warum auch nicht ein Sachbuch lesen? Man bekommt vielleicht nicht so viel mit von Umgangssprache, von dem, wie die Leute so sprechen, aber man ist in einem Thema drin und kann sich dann vielleicht auch Dinge besser aus dem Kontext erschließen, weil man eben weiß, um was es so grob geht und das kann eben eventuell ein Vorteil sein. Beate schreibt auch weiter, dass sie auch gerne Dokus im Fernsehen schaut, dass das für sie leichter sei als Spielfilme, wo eben häufig im Slang gesprochen wird, undeutlich schnell gesprochen wird. In Dokus wird relativ gleichmäßig, gut verständlich gesprochen und die Untertitel, wenn man die noch mit dazu nimmt, die passen auch immer zum Bild. Das heißt, man sieht auch immer das Bild und kann sie dann relativ schnell erschließen, was dort gesprochen wird. Ich habe das, als ich Austauschstudent war in Schweden, als ich noch relativ am Anfang meines Schwedischlernens stand, auch mit dem Wetterbericht immer so gemacht. Da wusste man ja aufgrund des Bildes um was es so grob geht und konnte dann relativ schnell Text und Bild so in Einklang bringen und dann damit eben doch recht gut und schnell lernen. Ja, also vielen Dank, Beate, für diesen Tipp. Ja, nun ist Anfang Mai und wenn du weit im Sommer nach Schweden reist, dann bist du wahrscheinlich schon mittendrin in den Urlaubsplanungen und überlegst gerade, wo könnte ich hinfahren, welche Route könnte ich nehmen. Gerade wenn du mit einem Camper unterwegs bist, dann ist immer die Frage, welche Route wird genau gewählt. Schweden ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt die Strände im Süden, romantische Küste im Westen, ganz viele Seen in Småland, du hast das Großstadterleben in Stockholm. Im Norden natürlich das Fjell und auch endlose Weiten, ganz, ganz oben im Norden. Es gibt extrem unterschiedliche Landstriche. Viele reisen nach Schweden, weil sie auf jeden Fall auch Wildnis erleben wollen. Also viel Natur, möglichst unberührte Natur, die vom Menschen nicht oder zumindest kaum beeinflusst ist. Aber so ganz große Einsamkeit, die wollen sie dann doch nicht. Die gibt es zum Beispiel im Sarek-Nationalpark. Da kann man richtige Wildnis erleben. Aber das ist an manchen vielleicht doch eine Nummer zu groß vielleicht. So ein bisschen Zivilisation, ein bisschen Kultur, ein bisschen, ja, wo man, wenn irgendwas ist, einfach wieder schnell in der Zivilisation ist. Das ist vielen dann doch auch wichtig. Und man will auch nicht zu weit in den Norden fahren. Wenn man vielleicht gar nicht so viel Zeit hat, wenn man nur ja, 2 Wochen Urlaub hat beispielsweise, dann will man ja nicht irgendwie erstmal Ewigkeiten bis hoch in den Norden fahren. Und deswegen ist für viele immer die Frage, wo kann ich denn richtig, richtig schöne Natur genießen, ohne allzu weit in den Norden zu fahren? Wo habe ich so ein Wildnisgefühl, aber bin trotzdem nicht allzu weit weg von der Zivilisation? Das sind so die Orte, die viele gerne aufsuchen. Da gibt es natürlich mehrere in Schweden, da das ist gar keine Frage. Die finde ich in Småland, die finde ich in Dalsland. Da gibt es wirklich viele, viele Regionen. Eine finde ich aber ganz besonders schön und da will ich dich heute ein bisschen mitnehmen. Und das ist die Region rund um Hällefors, Filipstad, Nuora. Das ist der westliche Teil von Västmanland oder auch der östliche Teil von Värmland. So in dieser Region etwas nördlich der ein bisschen größeren Städte Karlskoga und Örebro. Also so in Mittelschweden auf der Höhe von Stockholm, nur eben etwas westlich von Stockholm. Hier gibt es ganz, ganz, ganz viel Natur, große, tiefe Wälder, unglaublich viele Seen, Flüsse und auch tolle Möglichkeiten, Elche, mit etwas Glück auch Biber zu sehen. Hier ist große Einsamkeit möglich, aber eben auch Kultur. Kultur vor allen Dingen auch deswegen, weil diese Region Teil von Bergslagen ist, der alten Bergbauregion in Mittelschweden mit reichen Vorkommen an Eisenerz und auch Silber. Und deswegen war das eine Region, die, obwohl sie sehr abgelegen ist und sehr wild und einsam auch ist, aber trotzdem eine Region, die schon seit jeher eigentlich irgendwie kulturell gestaltet ist, weil dort eben die Bergleute unterwegs waren und Eisenerz und Silber aus dem Boden herausgeholt haben. Ja, und das ist mein heutiger Urlaubstipp, den ich dir mitgebracht habe. Man kann hier in dieser Region wunderbar Kanu fahren. Und das liegt vor allen Dingen an einem Fluss, dem Svartälven, dem Schwarzen Fluss. Das ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr. Das mindert aber die beinahe unbeschreibliche Schönheit nicht, die du beim Paddeln auf diesem Fluss erleben kannst. Im Sommer kann es schon manchmal sein, dass auf den Rastplätzen relativ viel los ist. Wenn man aber unterwegs ist, dann kann man auch ganz große Einsamkeit erleben. Nördlich von Hällefors und teilweise auch ein bisschen südlich von Hällefors gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Touren. Man kann hier bis zu 21 Tage unterwegs sein. Man kann aber auch Tagestouren oder 1 oder 2 Tagestouren unternehmen. Das heißt, hier ist alles möglich. Wir waren hier mal unterwegs, hatten nicht ganz so viel Zeit und haben uns daher für eine 2-Tagestour entschieden. Und das waren aber 2 wirklich wunderschöne Tage, an die wir nur zu gerne noch weitere angehängt hätten. Egal welche Tour du wählst, Startpunkt ist immer das Vandrahem in Hällefors. Hier kann man eben auch Kanus ausleihen, wenn du kein eigenes Kanu hast. Und von hier wirst du auch an deinen Startpunkt gebracht oder du kannst auch wieder abgeholt werden, wenn du irgendwo nur eine Teilstrecke eben machst, die dann nicht bis nach Helleforsch zurückführt. Hier kriegst du eben neben dem Boot auch einen Kanuwagen. Der Kanuwagen ist wichtig, weil es dann doch manchmal um Tragestellen gibt, je nachdem, welche Tour du wählst. Hier kann man Gepäcktonnen ausleihen. Auch die finde ich immer sehr praktisch und sehr wichtig. Und wie gesagt, hier gibt es eben auch einen Transportservice. Wir werden hier zu unserem Einstiegsplatz nach Lesjöfors in Värmland an der Grenze zu Dalarna gebracht. Es ist warm, aber es sind auch schon dunkle Wolken aufgezogen. Wir sind da recht gespannt, was uns erwartet. Und zunächst mal erwartet uns ein winzig kleines Flüsschen. Wir sind hier nicht am Svartälven, sondern erstmal an einem kleinen Nebenfluss. Und der ist wirklich winzig klein und der schlängelt sich so durch das dichte Schilf hindurch. Eine Biegung folgt hier auf die andere, die Bällen umschwirren uns, das Schilf rauscht im Wind und das ist erstmal ein wunderbarer Start für eine Kanutour, weil man viel paddeln muss, also viel auch um Kurven paddeln muss und man eben nie genau weiß, was nach der Kurve einen erwartet. Im Schutz des Schilfes merken wir aber nicht, wie der Wind auffrischt und als wir dann am ersten See, den Reven, ankommen und ihn überqueren wollen, da rollen uns plötzlich recht ordentliche Wellen entgegen. Gerade eben sind wir noch völlig entspannt über einen winzig kleinen Fluss getrieben. Jetzt müssen wir wirklich kräftig paddeln. Kanu fahren kann eben auch Sport sein. Als wir auf der anderen Seite des Sees ankommen, müssen wir das Boot ungefähr 100 Meter über Land transportieren. Das ist eben mit dem Kanuwagen überhaupt kein Problem, aber deswegen sollte man einen Kanuwagen dabei haben, weil ansonsten wird das doch etwas mühselig. Wir machen hier eine kleine Rast, wollen aber zügig weiterkommen, denn die Wolken am Himmel haben sich inzwischen zu einer recht lückenlosen grauen Decke geschlossen und wir fürchten, dass es bald heftig regnen könnte. Wir gelangen jetzt auf einen sehr langgezogenen See, der eigentlich mehr einem breiten Fluss gleicht, ist aber ein See. Und während wir hier dahin gleiten, die Ruhe, die Wälder, den See genießen, werden wir so allmählich von oben nass. Zunächst sind es nur wenige Tropfen, doch schon bald regnet es wirklich richtige Bindfäden. Ein Glück, dass wir eine wichtige Regel bedacht haben, die Regenjacken in der Gepäcktonne immer ganz nach oben. Und ein zweites Glück ist, dass wir an einer besonders engen Stelle vorbeikommen, dem sogenannten Kuhsund. Und hier führt eine Brücke, eine Straßenbrücke über den See. Darunter finden wir ein bisschen Schutz vor dem Regen. Das Ambiente unter der Brücke ist vielleicht nicht das allerromantischste, aber dennoch ist es schön, hier einfach mit dem Kanu anzuhalten, dem Sommerregen zu lauschen, den abertausenden Tropfen, die auf der Wasseroberfläche einschlagen, zuzusehen. Und hier ein kleiner Vorteil eben, man hat hier noch Kultur, da gibt es eben noch Straßenbrücken. Und auch am Ufer sieht man immer wieder kleinere Dörfchen oder einzelne Höfe. Das heißt, man ist noch nicht so ganz draußen, noch nicht so ganz weg und in der Einsamkeit. Aber trotzdem haben wir bis dahin keine Menschenseele getroffen. Bald zieht der Regen vorüber, wir paddeln weiter. Wir halten uns links, denn irgendwo dort muss es weitergehen. Und dann finden wir das schmale Flüsschen, das die Verbindungsstelle zum Svartälven ist. Und diese Strecke ist die wirklich schönste, ein absolutes Highlight. Der Fluss, nur wenige Meter breit, windet sich durch dichten Wald. Nur ein einziges Mal kommen wir an einem sehr, sehr einsamen Hof vorbei. Ansonsten nichts, nur Natur. Ein richtiges Paradies. Ganz sachte setzen wir hier die Paddel ins Wasser. Jedes Geräusch ist irgendwie ein Geräusch zu viel. Jedes Geräusch stört irgendwie. Wir hoffen natürlich, dass irgendwo mal ein Elch aus dem Wald schaut oder ein Biber am Fluss zu sehen ist. Aber wir haben kein Glück. Stattdessen aber begleitet uns elegant ein Reiher. Der fliegt ja eigentlich die ganze Zeit mit uns mit, wird immer wieder aufgeschreckt, wenn wir nachfolgen. Er fliegt dann wieder ein bisschen voraus und wir kommen bald hinterher. Auf diesem Fluss, da könnten wir endlos weiter paddeln. Doch das Zwischenstück ist leider nicht allzu lange. Sehr, sehr schön, aber nicht sehr lange. Nur wenig später mündet er in den majestätischen Svartälven. Da haben wir einen großen Bruch. Gerade eben waren wir noch auf so einem ganz, ganz kleinen, wirklich urgemütlichen Fluss und jetzt auf einem großen, majestätischen Svartälven. Der ist groß, aber trotzdem auch wunderschön. Immer im Wald, viel, viel Wald entlang. Und da es gerade geregnet hat, liegt so ein leichter Dunst bei uns auf dem Svartälven. Die Sonne kommt allmählich durch. Und es ist wirklich richtig schön. Wir haben es jetzt nicht mehr weit bis zu unserem Rastplatz, dem Risforsberget. Und als wir hier ankommen, ist bereits die Hölle los. Eine Jugendgruppe, die zeltet ebenfalls hier. Die besten Zeltplätze sind schon weg und es ist auch recht turbulent. Aber wir finden dann doch ein lauschiges Plätzchen irgendwo zwischen dicken Wurzeln und Bäumen. Genießen nun den Abend am Svartelven, trotz der Jugendgruppe, die versucht, leise zu sein. Aber naja, es sind eben Jugendliche und so ganz kriegen Jugendliche es nie hin. Ist aber auch in Ordnung. Ja, der Abend ist deswegen toll, weil sich so Dunst auf den Fluss legt, dahinter die untergehende Sonne, das Wasser zieht gemächlich an uns vorbei, wir machen uns Essen, sitzen da, hängen unseren Gedanken nach. So muss Urlaub sein. Und das kann man eben hier am Svartelven wirklich ganz, ganz wunderbar genießen. Am zweiten Tag, da kommt die Sonne durch. Wir folgen dem Svartelven, müssen zweimal umtragen, kommen aber insgesamt gut voran und allmählich nähern wir uns wieder Hellefosch. Hellefosch ist eigentlich wirklich nur ein kleiner Ort, nicht sonderlich groß, aber wir merken, dass wir uns allmählich unserem Ziel annähern und allmählich hier diesem Ort näher kommen, denn wenn man so völlig in der Einsamkeit und in der Wildnis war, dann merkt man auch, wenn da ein paar mehr Häuser kommen, ein paar mehr Straßen, ein paar mehr Autos, aber trotz dessen ist es nach wie vor einfach zauberhaft schön. Herrlich ist zum Beispiel der See Öhrlingen, der ganz, ganz viele Inseln hat und hier immer wieder auf den Inseln zu Pausen einlädt. Ja, und da wir gut vorankommen, machen wir kurz vor Hellefosch noch einen Abstecher in den See Sturesongen. Da ist der Zugang nicht ganz einfach, weil man da unter einer kleinen Straße hindurch muss. Oder man schleppt quasi das Kanu über die Straße hinüber, das ist auch möglich. Aber wenn man dann mal reinkommt, dann muss man noch ein kleines Bächchen noch entlang paddeln und dann kommt man an einen See mit einem wirklich herrlichen Badeplatz, schönen Steg. Hier kann man eine sehr, sehr lange Pause und Rast machen. Und einfach Schweden, Mittelschweden, See, Wald, Ruhe genießen. Ja, ein wenig später sind wir auch schon wieder in Hellefosch zurück. Wir geben das Boot hier wieder zurück und bleiben aber noch eine Nacht auf dem Campingplatz in Sörelgen, etwas östlich des Ortes. Der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das kommt hier öfter vor, dass die Dinge hier so ein bisschen älter sind, ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber trotzdem gepflegt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und alle haben unfassbar viel Charme. Also die Campingplätze, die Unterkünfte. Es ist einfach richtig, richtig schön hier. Den Link zum Kanuverleih, den habe ich dir natürlich auch in die Shownotes gesetzt. Hier findest du auch Anregungen für auch lange Touren, deutlich längere Touren, als die wir jetzt gemacht haben. Eine andere Möglichkeit, wenn du Outdoor unterwegs sein möchtest und nicht mit dem Kanu unterwegs sein willst, sondern wandernd unterwegs sein willst, dann ist das auch möglich rund um Hellefosch. Denn hier führt der Silberleden herum, der Silberpfad, weil eben hier früher Silber abgebaut wurde. Hier kommt man auch an einigen Städten, an einigen Gruben vorbei. Das ist ein etwa 60 Kilometer langer Rundwanderweg um eben Hellefosch herum. Und auch hier, klar, er geht um Hellefosch herum, aber man ist größtenteils wirklich in der völligen Einsamkeit. Start- und Zielpunkt ist Hurtigtorpet. Unterwegs gibt es mehrere Windschutzhütten zum Übernachten. Das heißt, hier kann man in 2 oder 3 Tagen, 3 Tage ist eigentlich sehr, sehr angebracht, da hat man immer so ungefähr 20 Kilometer lange Tagesetappen und da kann man gut in diesen Windschutzhütten übernachten. Da findet sich auch immer eine Uitedass, also ein Plumpsklo und Brennholz zum Feuer machen. Und manche von ihnen sind wirklich traumhaft schön, weil die herrlich am See liegen, wo man hier viel Ruhe hat und noch abends baden kann und dann grillen kann. Und das ist dann einfach, ja, Urlaub pur. Man ist in der Einsamkeit, man ist in der Natur, in der Wildnis, aber hat eben noch so eine Grundstruktur durch diese Windschutzhütten. Der Weg führt durch viele Wälder mit Blaubeeren, also je nachdem, welche Jahreszeit man ist, aber da wachsen unfassbar viele Blaubeeren, aber auch Lingon kann man pflücken und wenn man in der entsprechenden Jahreszeit unterwegs ist, auch Pfifferling, also Cantarella, all das ist hier möglich. Das ist meistens ein Wanderweg, der sich eben durch den Wald schlingert, wirklich sehr, 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 sehr schön. Öfter mal kommt man auch an kleinen Bächen, Flüssen entlang, an Seen vorbei. Es gibt viele wunderschöne Rastmöglichkeiten, wo man auch baden kann, zum Beispiel am Sundsudden. Da gibt es auch eine Windschutzhütte, da kann man auch schon Pause machen, wenn man das möchte. Kommt relativ schnell am Anfang, aber wenn man nur eine kleine Etappe machen möchte, dann kann man hier schon übernachten. Es gibt aber teilweise auch recht ordentliche Anstiege, also wo man durchaus ein bisschen nach oben stapfen muss, dafür aber auch tolle Aussichten von dort oben, zum Beispiel auf dem Ücklekullen und vor allen Dingen auch auf Björnhöjden. Das ist eine völlig faszinierende steinige Anhöhe, die wirkt wie so ein langer Grat. Und auf diesem langen Grat, da steht dann ein bisschen surreal, so ein langer Tisch, an dem man auch Pause machen kann. Es ist wirklich sehr, sehr unwirklich. Dieser Steinhügel oder Steinhaufen, der ist entstanden durch eben eine Grube. Ja, es ist ganz, ganz tolle Natur, aber wie ich auch gerade schon gesagt habe, es sind viele Gruben unterwegs und dadurch hat man eben auch viel Kultur, ein bisschen Geschichte auf diesem Weg und beides lässt sich hier ganz, ganz toll verbinden. Eine schöne, ja, ich würde sagen, empfehlen als Dreitagestour mit eben zwei Übernachtungen. Ja, und immer wieder kommt man eben an diesen alten Grubenschächten vorbei, das sind manchmal wirklich ganz, ganz kleine, manchmal auch ein bisschen größere Gruben. Denn wir sind hier in Helleforst, so im Herzen von Bergslagen. Bis Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde hier sehr, sehr viel Eisenerz, eben auch manchmal Kupfer oder auch Silber abgebaut. In manchen wenigen Gruben ging das auch noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber da hat es schon deutlich abgenommen. Deswegen sind die Gruben alle nun verlassen. Manchmal sieht man eben nur noch alte Schächte und da sieht man nicht mehr wirklich viel. Von anderen ist noch deutlich mehr zu sehen, wo auch noch einzelne Hütten beispielsweise vorhanden sind. In dieser speziellen Region, wo wir unterwegs sind, hier rund um Helleforst, da war der Abbau von Eisenerz phasenweise sogar verboten, weil man eben ans wertvollere Silber heran wollte. Das heißt, man hat hier den Silberabbau sehr stark fokussiert. In Sävenforsch, da kommt man vorbei, je nachdem, wie man die Route plant, am ersten und zweiten Tag, da findet man noch eine alte, ziemlich imponierende Hütte, also es ist eine Ruine mittlerweile, die hier mächtig im Wald aufragt. Und man kommt auch an der Grube vorbei, in der 1635 Göran Simonsson Silber fand. Und diese Grube, das war die Grundlage für die Helleforsch Silbergrube, die dann die zweitgrößte nach Sala wurde. Also mittlerweile, wenn man an Silber denkt, in Schweden denkt man häufig an Sala. Da war wirklich eine riesige Grube, die heute auch noch zu besichtigen ist, die ich sehr empfehlen kann. Aber in Helleforsch, da gab es eben die zweitgrößte Silbergrube. Das ist oft weniger bekannt. Und auch hier kommt man eben vorbei an dieser ursprünglichen Grube, die es seit 1635 gab. Ja, wenn man paddelnd unterwegs ist, dann kann man wirklich hauptsächlich eben Natur genießen. Wandernd, da hat man eben den großen Vorteil, dass man hier sowohl die Natur hat, als auch eben immer wieder an Kulturstätten vorbeikommt. Und da noch ein bisschen stärker in diesen historischen Moment eintauchen kann, dass hier eben ganz, ganz viel Bergbau betrieben wurde in früheren Zeiten. Wenn es um Kultur geht, geht es aber natürlich nicht nur um Bergbau und alte Schächte, die man sich anschauen möchte, sondern Kultur, das hat auch immer auch mit Essen zu tun. Und da führt der Weg geradewegs nach Grythyttan. Das liegt wenige Kilometer südlich von Helleforsch. Auch hier wurde Silber gefunden, also auch Hyttan. Dieser Teil lässt eben schließen, dass hier früher eben eine Hütte stand, also eine Silber- oder eine Eisenerzhütte. Und in Grythyttan, da gab es einen Gästgivaregård. Also heute würde man sagen, ein Motel. Und das war früher so, dass man entlang der großen Handelsstraßen in regelmäßigen Abständen Gasthäuser gegründet hat. Dieser Grythyttans Gästgivaregård, der wurde 1641 auf Anordnung von Königin Christina gegründet, die eben gesagt hat, alle 60, 70 Kilometer an dieser großen Handelsstraße muss eben ein Gästgivaregård, also ein Gasthof, entstehen. Der lief eine Zeit lang wirklich sehr, sehr gut. Irgendwann mal im 20. Jahrhundert, da ist er aber dann völlig heruntergekommen, verfallen. Es wurde auch debattiert, ob man ihn komplett abreißen soll. Dann entschied man sich aber doch für die Restauration. 1973 übernimmt Karl Jan Kranqvist den Hof, um ein luxuriöses Restaurant einzurichten. Und dafür ist Grythyttan bis heute bekannt. Für dieses Restaurant immer Grythyttans Gästgivaregård. Eine extrem faszinierende Küche, also wer gerne sehr, sehr exquisit, sehr gut essen möchte, der sollte auf jeden Fall mal hier hinkommen. Es ist wirklich teuer, das ist gar keine Frage und es ist aber auch sehr begehrt, das heißt, man muss reservieren. Einfach mal so ad hoc vorbeikommen und auf einen Platz hoffen, das funktioniert im Normalfall nicht. durch diesen Krytytans Yes, die wäre gut, da wurde eben das Essen sehr zentral in Krytytan und seit den 90er Jahren steht hier auch das Mol Tidens Hüs, also das Haus der Mahlzeit des Essens. Das ist der frühere Pavillon Schwedens bei der Weltausstellung Expo 92 in Sevilla. Der wurde quasi hier dann wieder aufgebaut und ist mittlerweile ein Zentrum eben für Essen, für die Essenskunst, ist auch Teil der Universität Örebro für die Ausbildung von angehenden Köchen und Sommeliers. Und es gibt hier auch ein Kochbuchmuseum. Ich würde mal sagen, eine Nische, dieses Museum. Aber wer sich für Kochbücher interessiert, der ist hier absolut richtig. Ja, ein wirklich schöner Ort, Krytytan, vor allen Dingen eben zum Essen. Zuletzt möchte ich noch ein bisschen weiter Richtung Osten wandern nach Sigebohyttan. Das ist auch nicht weit, wenn man von Krytytan hier nach Sigebohyttan fährt. Ein ganz, ganz kleiner Ort nördlich von Nura. Da fährt man auch auf kleinen, engen Straßen. Da kann man sich wirklich auf so, ja, manchmal auf Schotterpisten auch durchhangeln. Man kann natürlich auch größere Straßen nehmen. Aber es gibt hier viele, viele ganz, ganz kleine, sehr, sehr urige Straßen. Und in Sigebohyttan, da findest du einen alten Bergmannshof, der ja auch sehr beeindruckend ist. Ein großes Anwesen mit 14 Zimmern, 3 Küchen, wo man durchaus sieht, dass durch den Bergbau manche Bergleute oder Bergmänner wirklich auch zu Reichtum gekommen sind. Und dieser Bergmannshof, der kann eben heute auch besichtigt werden, ist gut erhalten und gewährt eben Einblick in einen Bergmannshof Mitte des 19. Jahrhunderts, wie hier gelebt wurde. Finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Und in Sigebohyttan, da muss man so ein bisschen mal die Homepage immer wieder im Blick behalten. Da finden auch viele große Feierlichkeiten statt. Da gibt es ab und zu mal Märkte beispielsweise oder auch Midsommar wird hier groß gefeiert. Also auch diese traditionellen Feiern, die werden hier groß gefeiert. Ja, das nur so als kleine Anregung. Es gibt hier natürlich noch weitere schöne Orte. Man kann in Nura noch die alte Eisenbahn bewundern. Es gibt weitere Orte, wo man Gruben anschauen kann natürlich. Und es gibt natürlich noch unzählige weitere Seen, Flüsse, auf denen es sich lohnt, mit dem Kanu unterwegs zu sein, wo man entlang wandern kann, wo man natürlich auch mit dem Fahrrad oder mit dem Mountainbike unterwegs sein kann. Man kann hier also richtig, richtig schön Outdoor machen, aber ist eben immer in der Zivilisation oder relativ schnell wieder in der Zivilisation, obwohl man gleichzeitig auch große Einsamkeit erleben kann. Und ich glaube, das ist etwas, was viele suchen, wenn sie nach Schweden fahren. Und deswegen kann ich diese Region eben ganz besonders empfehlen. Wenn du auch so einen Ort hast oder eine Region, wo du sagst, die ist so herrlich und so wunderschön, aber sie ist immer vielleicht nicht so ganz im Fokus, dann schreib mir gerne, dann würde ich darüber auch gerne mal eine Folge machen. Es gibt ja diese großen populären Regionen, dann natürlich die Schären von Stockholm oder prinzipiell Großraum Stockholm, Småland, Bohuslän, die sind extrem populär, auch die Hohe Küste beispielsweise. Aber es gibt eben immer wieder so kleine Orte, die so ein bisschen abseits liegen, aber die einfach so unfassbar schön sind. Und ich persönlich suche diese ganz besonders gerne auf, weil man hier eben auch zur Ruhe kommen kann, weil hier noch so ein bisschen Einsamkeit zu erleben ist, wenn man beispielsweise in Bohuslän unterwegs ist. Das ist wunderschön, ich liebe Bohuslän, gar keine Frage. Aber es ist natürlich eine extrem touristische Region. Das heißt, hier wird man die Einsamkeit eher weniger erfahren als beispielsweise in den Wäldern hier im westlichen Westmanland und östlichen Värmland. Ja, deswegen das mein Tipp. Und schreib mir gerne an elchkus@elchkus.de, wenn du noch andere solche Orte, solche Regionen kennst und empfehlen kannst. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Maiwoche. Hade so bra. Wie hörsch. Elchkuss, der Podcast für Schweden. Komm, häng mir, upp ifrån der Kampf.